Das zuverlässige Zeugnis des Evangeliums. Lukas Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Nachdem es viele unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allen von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkenntest, in denen du unterrichtet worden bist. Das Lukasevangelium, mit welchem wir jetzt beginnen, enthält viele kostbare Dinge, die in den anderen drei Evangelien nicht berichtet werden. Hierzu gehören zum Beispiel die Geschichten von Zacharias und Elisabeth, die Ankündigung des Engels an die Jungfrau Maria und ganz allgemein gesprochen der gesamte Inhalt der ersten beiden Kapitel. Hierzu gehören ebenso die Berichte über die Bekehrung des Zachäus und des bußfertigen Schächers am Kreuz, über den Spaziergang nach Emmaus und die berühmten Erzählungen von dem Pharisäer und dem Zöllner, dem reichen Mann und dem armen Lazarus und dem verlorenen Sohn. Für diese Abschnitte der Schrift ist jeder gut unterwiesene Christ besonders dankbar. Und hierfür sind wir dem Lukasevangelium besonders dankbar. Das kurze Vorwort, welches wir jetzt gelesen haben, ist ein besonderes Merkmal des Lukasevangeliums. Wir werden aber bei näherer Untersuchung entdecken, dass es voller äußerst nützlicher Unterweisungen steckt. Zunächst einmal gibt uns Lukas eine kurze, aber wertvolle Skizze des Charakters seines Evangeliums. Er nennt es einen Bericht über die Tatsachen, die unter uns völlig erwiesen sind. Vers 1. Es ist ein Tatsachenbericht über Jesus Christus. Das Christentum ist eine Religion, die sich auf Tatsachen gründet. Lasst uns dies niemals aus dem Blick verlieren. Es gelangte in dieser Form erstmals an die Menschheit. Die ersten Prediger zogen nicht durch die Welt und verkündigten ein kompliziertes, erkünsteltes System abstruser Lehren und tiefgründiger Prinzipien. Sie machten es zu ihrem ersten Anliegen, den Menschen großartige und handfeste Tatsachen mitzuteilen. Sie gingen umher und erzählten einer mit Sünden beladenen Welt, dass der Sohn Gottes auf die Erde niedergekommen war und für uns lebte, für uns starb und wieder auferstand. Das Evangelium war bei seiner anfänglichen Verbreitung weitaus einfacher, als viele es jetzt machen. Es war weder mehr noch weniger als die Geschichte Christi. Lasst uns in unserem persönlichen Glaubensleben eine größere Einfachheit anstreben. Mögen Christus und seine Person die Sonne unseres Systems sein und möge es der größte Wunsch unserer Seelen sein, ein Leben des Glaubens an ihn zu führen und ihn täglich besser kennenzulernen. Dies war das Christentum des Apostels Paulus. Er sagt, denn für mich ist Christus das Leben. Zweitens zeichnet Lukas ein wunderschönes Bild der wahren Stellung der Apostel in der frühen Kirche. Er nennt sie Augenzeugen und Diener des Wortes. Vers 2. In diesem Ausdruck sehen wir eine aufschlussreiche Bescheidenheit. Es fehlt darin völlig jener den Menschen erhöhende Ton, der sich so oft in die Kirche eingeschlichen hat. Lukas gibt den Aposteln keine schmeichelhaften Titel. Er räumt jenen, die aufgrund ihres Amtes und ihrer Nähe zu unserem Herrn mit geradezu götzendienerischer Verehrung von ihnen reden, nicht die geringste Entschuldigung ein. Er beschreibt sie als Augenzeugen. Sie erzählten den Menschen, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen und mit ihren eigenen Ohren gehört hatten. Er bezeichnet sie als Diener des Wortes. Sie waren Diener des Wortes des Evangeliums. Sie waren Männer, die es als ihr größtes Vorrecht erachteten, als Botschafter die gute Nachricht von der Liebe Gottes einer sündigen Welt zu bringen und die Geschichte vom Kreuz zu erzählen. Es wäre für die Kirche und die Welt gut gewesen, wenn christliche Diener niemals höhere Würde und Ehre für sich beansprucht hätten, als die Apostel diese für sich selbst beanspruchten. Es ist eine traurige Tatsache, dass ordinierte Männer ständig sich selbst und ihr Amt zu einer äußerst unbiblischen Position erheben. Es ist eine nicht weniger beklagenswerte Tatsache, dass die Menschen dem Übel durch ihre faule Einwilligung in die Anforderungen der Priesterzunft und durch ihre Zufriedenheit mit einer bloßen, selbstvertretenden Religion Vorschub geleistet haben. Es hat auf beiden Seiten Fehler gegeben. Lasst uns daran denken und uns in Acht nehmen. Drittens beschreibt Lukas seine eigene Qualifikation für das Werk der Abfassung eines Evangeliums. Er sagt, dass er allem von Anfang an genau nachgegangen sei. Vers 3. Es wäre eine bloße Zeitverschwendung, wenn man untersuchen wollte, aus welcher Quelle Lukas die Informationen erhielt, die er uns in diesem Evangelium weitergegeben hat. Wir haben keinen guten Grund für die Annahme, dass er unseren Herrn Wunder wirken sah oder ihn lehren hörte. Die These, dass er seine Informationen von der Jungfrau Maria oder von einem der Apostel erhalten habe, ist eine bloße Vermutung und Spekulation. Für uns genügt es zu wissen, dass Lukas unter der Inspiration des Geistes Gottes schrieb. Zweifellos hat er nicht die gewöhnlichen Mittel zur Mehrung seiner Erkenntnis vernachlässigt. Aber der Heilige Geist leitete ihn nicht weniger als alle anderen Schreiber der Bibel in seiner Auswahl des Materials. Und die Folge ist, dass das, was Lukas schrieb, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort gelesen werden muss. Lasst uns gewissenhaft an der großen Lehre von der vollen Inspiration jedes einzelnen Wortes in der Bibel festhalten. Lasst uns niemals zugestehen, dass ein Schreiber des Alten oder Neuen Testaments bei einem Wort in der Bibel auch nur den geringsten Fehler begangen oder Irrtum niedergelegt hätte, als er vom Heiligen Geist getrieben schrieb. Für uns sollte es ein fester Grundsatz bei unserer Bibellese sein, dass, wenn wir eine Stelle nicht verstehen oder mit anderen Stellen nicht in Einklang bringen können, der Fehler nicht in dem Buch, sondern in uns selbst liegt. Die Annahme dieses Prinzips wird unsere Füße auf Felsengrund stellen. Wenn wir sie aufgeben, werden wir auf Treibsand stehen und unseren Kopf mit unzähligen Ungewissheiten und Zweifeln füllen. Schließlich informiert uns Lukas über ein Hauptziel, das er bei der Niederschrift seines Evangeliums im Blickfeld hatte. Es war seine Absicht, dass Theophilus die Gewissheit der Dinge erkennte, in denen er unterrichtet worden ist. Vers 4. Hierin liegt keine Ermutigung für solche, die ihr Vertrauen auf mündliche Überlieferung und die Stimme der Kirche setzen. Lukas kannte sehr wohl die Schwäche des menschlichen Gedächtnisses und die Leichtigkeit, mit der eine Geschichte ihre Form durch Hinzufügungen und Veränderungen ändert, wenn sie nur von mündlichen Worten und Berichten abhängig ist. Was tut er also? Er bemüht sich, seinen Bericht zu schreiben. Hierin liegt auch keine Ermutigung für solche, die gegen die Verbreitung religiöser Erkenntnis sind und von der Unwissenheit als der Mutter der Frömmigkeit sprechen. Lukas wünscht nicht, dass sein Freund im Zweifel über irgendwelche Angelegenheiten seines Glaubens bleibt. Er teilt ihm dies mit, damit er die Gewissheit der Dinge erkennte, in denen er unterrichtet worden ist. Vers 4. Lasst uns den Abschnitt mit Dankbarkeit für die Bibel beschließen. Lasst uns Gott täglich dafür preisen, dass er uns nicht den Überlieferungen der Menschen und der Irreführung durch die Fehler seiner Diener überlassen hat. Wir haben ein geschriebenes Buch, welches die Kraft hat, uns weise zu machen durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 2. Timotheus 3, Vers 15. Lasst uns das Lukas-Evangelium mit dem ernsten Wunsch beginnen, selbst mehr über die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, zu erfahren und mit einer herzlichen Entschiedenheit das zu tun, was in unserer Macht steht, um die Erkenntnis jener Wahrheit in der ganzen Welt zu verbreiten.